Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Das heutige Programm steht im Zeichen der Geschichte. Zuerst führen wir Sie in das 17. Jahrhundert, in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Danach schenken wir die Aufmerksamkeit einem dunklen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In den 1950er Jahren sind Tausende von unschuldigen Menschen Opfer des kommunistischen Regimes geworden. In den kommunistischen Gefängnissen und Arbeitslagern landeten auch mehrere der damaligen Sportstars. Im Kultursalon stellen wir Ihnen ein neues Buch über einen dieser politischen Gefangenen vor. Der regelmäßige Tschechischkurs wird diesmal auch nicht fehlen. Erlernen können Sie dabei einige tschechische geografische Begriffe. Zuerst aber beginnen wir mit der Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Was macht Albrecht von Waldstein zu einem der umstrittensten und zugleich am meisten beachteten Persönlichkeiten des 17. Jahrhunderts? Bereits zu seiner Zeit stritten sich die Geister, ob er nun ein genialer Hörführer oder hinterlistiger Verräter war. Mehr erfahren Sie von Anne Lungová im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Wir bringen eine Wiederholung der Sendung vom 27. Oktober 2007.
Wer war Albrecht von Waldstein? Waren seine Ziele und Ideale seiner Zeit voraus, als er versuchte, wirtschaftliche Interessen sowie Kriegsführung und Friedensbestrebungen miteinander zu verknüpfen? Oder unterlagen seine Vorstellungen einem Wahn von Macht und Erfolg, dem sich alles und alle unterzuordnen hatten? In den zahlreichen Veröffentlichungen wird Waldstein in der Regel zwar als überdurchschnittlich fähiger, aber zugleich ehrgeiziger und grausamer Mensch dargestellt, dessen Machtbestreben ihm eine einzigartige Karriere, aber auch ein tragisches Ende beschert hat. Camilla Bendová, die gelernte Mathematikerin und Frau des 1998 verstorbenen Dissidenten Václav Benda, kam in ihrer langjährigen Beschäftigung mit der Person Waldsteins zu einer besonderen Wertung seiner Ideale.
To, že se stal prostě jakoby rozhodující osobou v historii toho 17. století.
Dass er einer der entscheidenden Persönlichkeiten in der Geschichte des 17. Jahrhunderts war, war allein seinen Verdiensten und seinen Fähigkeiten zu verdanken. Angesichts der hohen Position, die er erreichte, waren, wie ich denke, viele menschliche Momente in seinem Leben, die einfach bewundernswert sind. Dass er großzügig war, dass er sich auf unglaubliche Art und Weise um seinen Herrschaftssitz kümmerte. Man sagte von ihm, dass er wusste, wie viele Hühner in welchem Dorf waren, dass er großzügig seinen Feinden gegenüber war und in der Lage, seine tapferen Soldaten auszuzeichnen und zu vergüten. Er wusste, dass das Leben eines Soldaten teuer ist, wie teuer es ist, einen Soldaten zu bewaffnen und wie wichtig es ist, dass er nicht stirbt.
Am 14. September 1583 in bescheidene Verhältnisse hineingeboren, versprach die Kindheit Albrecht von Waldsteins alles andere als den erfolgreichen Werdegang eines kaiserlichen Generals, der über 10 Jahre lang ein Heer von mehreren 10.000 Soldaten befahl. Der Sohn einer armen protestantischen Adelsfamilie verwaiste bereits mit 12 Jahren und wuchs bei einem Vormund auf. Nach Studium und Auslandsaufenthalt entschloss sich Waldstein zum katholischen Glauben überzutreten. Rechnete sich der gerade zum Oberst der böhmischen Stände ernannte 24-Jährige größere Chancen durchaus? Oder machte sich der zunehmende Einfluss der Jesuiten auf den jungen Mann bemerkbar? Camilla Bendová berichtet von einem Ereignis, dem die Glaubenswende vorausging.
Poté existuje zvláštní legenda, která vypráví, že
darüber gibt es eine eigenartige Legende, die erzählt, dass Waldstein, als er in Italien war, am Fenster saß und einschlief. Aus diesem Fenster fiel er. Bei dieser Gelegenheit wandte er sich in einem Blitzgebet an die Jungfrau Maria. Und zur Jungfrau Maria beten nur die Katholiken und nicht die Protestanten. Und weil ihm nichts passiert ist, bedeutete das für ihn ein Wendepunkt in seinem Leben und er wurde zum Katholiken.
Sogar auf den großen Schlachtfeldern des Dreißigjährigen Krieges hielt Waldstein am katholischen Glauben fest, wie Camilla Bendová bestätigt.
Es existiert Waldsteins tragbarer Altar, an dem immer zu Beginn einer Schlacht die Messe gehalten wurde. Mich fasziniert daran, dass dort die Messe nicht nur zum Siegen gehalten wurde, sondern auch für alle Gefallenen, die aus den eigenen Reihen und die der Feinde. Das bedeutet, dass Waldstein bestimmt eine Beziehung dazu hatte, dass die Menschen sterben. Warum sollten wir ihm nicht glauben, dass er Frieden wollte?
Der aufstrebenden Feldherr Waldstein, der sich 1623 erboten hatte, auf eigene Kosten und späterer Bezahlung ein Heer von mindestens 20.000 Soldaten aufzustellen, sollte bereits 2 Jahre später Gelegenheit bekommen, seinen Friedenswillen unter Beweis zu stellen, als seine Armee im Dänischen Krieg gegen die evangelischen Verbündeten gewann. Camilla Bendová sieht in der Bereitschaft zur Großzügigkeit eine der herausragenden Charaktereigenschaften des Menschen und Politikers Waldstein.
Důležité je, že když jedna strana vyhraje na tou druhou, že má být velkorysá.
Wichtig ist, wenn eine Seite über die andere gewinnt, dass sie großzügig ist und sich bewusst macht, dass auch die andere Seite gekämpft hat und ehrenhaft verliert. Dann wird ein Friede gefunden, der gegenüber der anderen Seite Achtung bewahrt und Ehre oder das Verständnis, dass es ein ernster Gegner war. Ich glaube, dass Waldstein dies im sogenannten Lübecker Frieden umsetzte, der ein Frieden zwischen dem Kaiser und König Christian, dem König Dänemarks, war.
Symbolisch klingt der Name von Waldsteins Herzogtum, Friedland, das ihm vom Kaiser für seine Verdienste verliehen wurde und auf dem er sowohl mit seiner ersten Frau Lucretia als auch mit seiner zweiten Frau Isabella und Tochter Elisabeth lebte. Doch die Gunst des Kaisers fand im Jahr 1630 ein Ende. Als Waldstein sein Missfallen gegen das geplante Restitutionsgesetz ausdrückte, das die Rückgabe aller Güter an die katholische Kirche vorsah, wurde er rücksichtslos von Ferdinand II. Abgesetzt. Äußerlich gelassen, aber im Inneren zutiefst getroffen, beugte er sich dem Befehl. Doch von der Zeit an fand er sich hin und her gerissen zwischen den eigenen Idealen und der Loyalität zum Kaiser. Diese innere Zerrissenheit sollte ihn, trotz großer Siege, bis zu seinem gewaltsamen Tod nicht mehr verlassen. Als der schwerkranke und kampfesmüde Waldstein sich am 26. Februar 1634 in Cheb niederlegte, ließ man ihn von kaisertreuen Offizieren ermorden. Von den Idealen, die den jungen Albrecht von Waldstein bewegt hatten, blieb am Ende nur der fromme Wunsch nach Frieden. Das Ende des Dreißigjährigen Krieges sollte jedoch noch über ein weiteres Jahrzehnt auf sich warten lassen.
Das heutige Kapitel aus der tschechischen Geschichte bereitete für Sie Anna Lungová vor. Sie hörten eine Wiederholung der Sendung vom 27. Oktober 2007. Ihre Geschichte haben auch die geografischen Namen. Einige davon können Sie im folgenden Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková lernen.
Eine weitere Reise steht im heutigen Sprachkurs auf dem Programm. Wir sehen uns in einem weiteren deutschsprachigen Staat um, nämlich in Österreich.
Rakousko.
Der tschechische Name für Österreich,
Rakousko,
früher hieß es
Rakuse
oder
Rakouse,
stammt von der Grenzburg Radgotz. Heute handelt es sich um Raps an der Thaya. Die böhmischen Händler verballhornten Radgotz zu
Rakus
und verliehen auch dem umliegenden Gebiet und später dem ganzen Land diesen Namen. Die Bezeichnung
Rakousi
ist bis heute in die Namen der beiden Bundesländer an der Grenze zu Tschechien erhalten geblieben. Oberösterreich
Horní Rakousi
und Niederösterreich
Dolní Rakousi.
Gleich zwei Namen hat das Tschechische für das Bundesland Salzburg und seine Hauptstadt. Früher nutzte man eine genaue Übersetzung, also
Solnohradsko
und
Solnohrad.
Heute gebraucht man allerdings eher eine tschechisierte Form der deutschen Namen
Salzbursko
und
Salzburg.
Aus der Steiermark ist im Tschechischen die Mark verschwunden.
Stiersko.
Bei der Landeshauptstadt ist dagegen das Tschechische ausführlicher. Graz ist nämlich
Stierski Hradec.
Tirol heißt auf Tschechisch
Tirolsko
oder
Tiroli.
Vorarlberg ist
Vorarlbersko
und Burgenland ist
Burgenland, Burgenlandsko
oder ausnahmsweise auch
Hradsko.
Kärnten hat einen eigenen tschechischen Namen
Korutane.
Der tschechische Name der Hauptstadt Klagenfurt lautet, so wie im Slowenischen auch
Celovec,
ist heute aber nur noch wenigen Leuten bekannt. Allgemein bekannt und gebraucht ist aber natürlich der tschechische Name für Wien.
Wieden.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Sommer dieses Jahres erschien das Buch Jachimov des österreichischen Schriftstellers Josef Haslinger. Er geht in diesem Roman auf ein dunkles Kapitel der tschechischen Geschichte ein, nämlich auf die politischen Prozesse der 1950er Jahre und die Zwangsarbeit politischer Gefangener in den Uranminen in und um Jachimov. Haslinger wählt eine besondere Person, um die Ereignisse zu schildern. Den berühmten Eishockey-Torwart Bohumil Modrý, der mitsamt der gesamten Eishockeymannschaft 1950 verurteilt wurde und im kommunistischen Gefängnis- und Lagersystem verschwand. Mehr dazu von Marco Zimmermann im folgenden Kultursalon.
Jachimov ist ein Kurort an der deutsch-tschechischen Grenze in der Nähe von Karlsbad. Auf Deutsch heißt der Ort Joachimsthal und er ist nicht nur für sein Radium-Heilbad bekannt, sondern auch für seinen Uranbergbau. Den Abbau des radioaktiven Urans mussten dort seit den 1950er Jahren politische Häftlinge leisten, oftmals mit bloßen Händen. Josef Haslinger wollte dies wenig bekannte Thema ansprechen und hatte auch keine Scheu davor, auf Deutsch über ein intim tschechisches Thema zu schreiben.
Erstens einmal ist Tschechien unser Nachbarland. Zweitens ist das ein Land, durch das ich seit 16 Jahren mehr oder weniger jede Woche durchfahre. Irgendwann habe ich beschlossen, nicht mehr einfach durchzufahren, sondern mir dieses Land auch anzusehen. So war ich halt auch oft in Jachimov. Außerdem haben wir mittlerweile eine gemeinsame Struktur, das haben wir wieder, eine gemeinsame politische Struktur. Als dieses Radon-Solebad in Jachimov gegründet wurde, angeblich ja das erste der Welt, hatten wir auch eine gemeinsame Struktur. Da war das ein Teil der österreich-ungarischen Monarchie. Mittlerweile sind wir beide ein Teil Europas. Also wieso soll mich das nichts angehen?
In Haslingers Buch wird die Geschichte des Eishockeytorwarts Bohumil Modri erzählt, dessen Leben in Jachimov endete, auch wenn er dort nicht starb. 1950 wurde er gemeinsam mit der gesamten tschechoslowakischen Eishockeynationalmannschaft verhaftet und in einem Schauprozess zu 15 Jahren Haft verurteilt. Zunächst war er in verschiedenen Gefängnissen untergebracht und wurde dann in die Uranminen geschickt. Die Bedingungen für die Gefangenen waren furchtbar.
Was immer sie im vorigen Leben gewesen waren, nun waren sie alle Bergleute, deren Leben sich hauptsächlich in Forschungsstollen abspielte und auf immer den gleichen Rhythmus von Bohren, Sprengen und Wegräumen festgelegt war. Wenn jemand die Arbeit noch nicht erfüllen konnte, musste er in der mit radioaktivem Wasser getränkten Häftlingsgruft und ohne Verpflegung eine weitere Schicht durcharbeiten, um das Plansoll wieder einzuholen.
Haslinger wollte aber keinen Roman über das Leben im Lager oder über die Bedingungen der Inhaftierten schreiben.
Das wollte ich nicht. Das haben Leute gemacht, die im Lager waren. Gibt es ja einige Bücher, die den Gulag beschreiben von Insassen. Und wieso soll ich? Ich kann das nicht machen. Es gibt bestimmte Dinge, da sollte man lieber die Finger davon lassen. Und das ist so etwas, dachte ich. Es reicht ja, wenn ich das einkreise, wenn ich das von denen, ich muss mich ja von der Gegenwart her an diese Vergangenheit nähern. Ich kann mich ja gar nicht so tun, als wäre ich dort gewesen.
Seine Erzählung hält sich an die Fakten, ist aber trotzdem ein fiktiver Roman. Der Wiener Verleger Anselm Findeisen trifft bei einem Kuraufenthalt in Jachimov auf die Tochter Modris. Sie erzählt ihm die Geschichte ihres Vaters und ihre Verbindung zu dem Ort. Eigentlich hatte sie vorgehabt, eine Gedenkstätte der Arbeitslager zu besuchen, konnte es aber nicht über sich bringen. Findeisen ist von ihr und ihrer Geschichte beeindruckt. Er versucht sie dann zu überreden, ihre Geschichte niederzuschreiben.
Viel lieber hätte ich, dass Sie das alles aufschreiben. Gerade hier, wo man gerne im Windschatten der Geschichte gelebt hat, müssen solche Geschichten erzählt werden, damit die Leute Europa verstehen lernen.
Die fiktive Tochter willigt ein und schreibt ein Manuskript über ihre Familiengeschichte. Dieses liest der Verleger Findeisen im Roman und bringt dem Leser dadurch die Welt der Tschechoslowakei vor und nach dem Zweiten Weltkrieg näher und vor allem das Eishockey. Die Geschichte von Tochter und Vater Modri vermischt sich mit der Erzählebene des Verlegers. Josef Haslinger erklärt, wie er die Figur Findeisen angelegt hat.
Diese Doppelgesichtigkeit von Jachimov war für mich entscheidend, dass sie einen dorthin kommen, um Heilung zu suchen. Und ein wenig findet er auch Linderung dort. Und die anderen wurden hingeschickt, um sie zu vernichten. Und diese Doppelgesichtigkeit hat mich interessiert. Auf der einen Seite das Lagerleben, auf der anderen Seite der Kurbetrieb. Und so hat sich's halt ergeben, dass ich die Figur so konstruiert habe. Obendrein hat natürlich die Körperlichkeit eine große Bedeutung in diesem Buch, denn der war ja nicht nur Leiter, der war früher ja auch Sportler. Der war mal Fallschirmspringer.
Der Körperlichkeit widmet Haslinger viel Raum. Er berichtet über die Schmerzen des Verlegers, ein ehemaliger Fallschirmspringer, dessen Wirbelsäule sich zunehmend versteift, und er erzählt ausführlich die Geschichte des frühen tschechoslowakischen Eishockeys und ihres bekanntesten Torwarts. Wie sich die Spieltechniken weiterentwickelten und wie die Mannschaft immer erfolgreicher spielte, von frühen Erfolgen in den 1930er Jahren und von der Fortsetzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wladimir Zabrotsky, damals Trainer, Captain und Teamkamerad von Bohumil Modri, erinnert sich. Den Sprung nach vorn, den machten wir faktisch dadurch, dass das Land von den Deutschen besetzt war. In dieser Zeit gab es nicht viele andere Vergnügungen, also haben wir viel Sport getrieben. Unglaublich viele Leute liefen auf dem Eis und wir waren im Eislaufen, nachdem die Grenzen 1945 wieder geöffnet waren, sehr viel besser als die anderen Nationen. Die Jahre nach dem Krieg waren für das tschechoslowakische Eishockey goldene Jahre. Die Nationalmannschaft konnte Weltmeistertitel, Europameistertitel und eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewinnen. Nach den Spielen 1948 erhielt der Torhüter Modri ein Angebot aus Kanada. Noch vor dem kommunistischen Umsturz genehmigte ihm der Informationsminister Václav Kopecký seine Ausreise. Er solle lediglich noch einmal bei der Weltmeisterschaft in Schweden Gold für die Tschechoslowakei holen. Nachdem der Mannschaft dies tatsächlich im Frühjahr 1949 in Stockholm gelang, wollte Modrý mit einem Zweijahresvertrag nach Kanada aufbrechen. Aber Kopecký erlaubte es nun nicht mehr. Noch einmal der Kapitän Wladimír Zabrocký. Als er um die Erlaubnis bat, war er bei Minister Kopecký. Sie haben lange verhandelt und Kopecký hat ihm dann angeboten, dass er nach Russland gehen könne. Das war aber nicht sein Wunschziel. Enttäuscht vom gebrochenen Versprechen erklärte Modrý seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. Im darauffolgenden Jahr 1950 wurde der Mannschaft die Reise zur Weltmeisterschaft nach London verboten. Aus Frust und Verärgerung verbarrikadierten sie sich in einer Prager Kneipe, tranken und riefen antikommunistische Sprüche. Mit diesen Ereignissen hatte Modrý nichts zu tun. Verhaftet wurde er trotzdem. Beim Prozess wurde er mit 15 Jahren zur höchsten Strafe verurteilt. Er verbrachte 5 Jahre in verschiedenen Gefängnissen und Lagern. In Jachimow selbst war er ein Jahr. 1955 wurde er amnestiert, seine Gesundheit war jedoch durch den Uranbergbau dermaßen angegriffen, dass er 8 Jahre später an den Folgen der Strahlung verstarb. Josef Haslinger erklärt, wie viel Wahrheit in seinem Roman steckt.
Alles, was den historischen Modrý betrifft, ist die wirkliche Geschichte. Das, was danach kommt, hat hohen fiktionalen Charakter.
Auch wenn Haslinger im Roman eine fiktive Tochter sprechen lässt, hatte die wirkliche Tochter einen erheblichen Anteil an dem Buch.
Sie war mir sehr behilflich und hat mir sehr viele Dokumente zur Verfügung gestellt, die ihren Vater betreffen. Und hat dort, wo es historische Unklarheiten gab, haben wir das diskutiert oder wo Fehler drinnen waren. Sie hat das durchgesehen. Sie war natürlich vor allem dafür zuständig, dass der historische Teil stimmt. Was den fiktionalen Teil danach betrifft, da kann sie ja schwer etwas sagen. Das ist jetzt nicht meine Erfindung.
Der Roman Jachimow ist bisher nur auf Deutsch erschienen. Allerdings sind die Rechte an einer Übersetzung bereits an einen tschechischen Verlag vergeben worden. In Deutschland und Österreich ist das Buch sehr positiv aufgenommen worden. Die anspruchsvollen Erzählebenen und die Verknüpfung von wahren Begebenheiten mit Fiktion wurden hoch gelobt. Sogar Angebote, den Stoff zu verfilmen, hat Haslinger bekommen. Ein Wunsch aus Tschechien hat ihn aber besonders erstaunt.
Es gibt Einladungen, interessanterweise von tschechischen Deutschlehrern. Die wollen haben, dass ich in ihre Stunde komme, aus diesem Buch vorlese. Sie würden das auch vorbereiten mit den Schülern. Und dann haben diese Deutschlehrer zwei auch noch beide so fast wortgleich dazu geschrieben, denn im Geschichtsunterricht lernen die Schüler das nicht.
Den Kultursalon hat für Sie Marco Zimmermann gestaltet. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Thank you.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.